Hier ist Großstadtradio. Hallo und allerherzlichst willkommen bei Mitten in Pankow. Mein Name ist Mia und gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim habe ich diese Podcast-Folge gestaltet. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik Berlin 2024 wurden im vergangenen Jahr rund 1200 Fälle sexueller Belästigung registriert. Das ist ein Anstieg um knapp 25% im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig zeigt eine europaweite Studie der EU-Grundrechteagentur, dass rund 90% der Frauen, die sexuelle Belästigung erleben, keine Anzeige erstatten. Ein Großteil dieser Erfahrungen bleibt somit unsichtbar. Seit 2023 ordnet die Polizei Berlin sexuelle Belästigung außerdem ausdrücklich der Straßenkriminalität zu. Es geht also um das, was auf unseren Straßen passiert, auf dem Heimweg, in Parks, in der Nacht. In dieser Episode nähern wir uns dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, aus der Sicht von Institutionen, aus der praktischen Awareness-Arbeitssicht und aus dem Alltag der Streetwork, direkt im öffentlichen Raum Pankow. Wenn wir über Sicherheit im öffentlichen Raum sprechen, denken viele zuerst an Polizei oder Verwaltung. Aber auch die Musik- und Veranstaltungswelt trägt Verantwortung. Für Menschen, die Konzerte besuchen, Clubs verlassen oder Festivals feiern und danach so sicher wie möglich durch die Nacht nach Hause kommen sollen. Genau an dieser Schnittstelle setzt meine erste Gesprächspartnerin an. Luani Thiago da Concession ist Chief Operating Officer und Co-Vorständin der Berlin Music Commission. Sie ist Kulturmanagerin und verantwortet das operative Geschäft sowie die strategische Weiterentwicklung des Branchennetzwerks. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Komitee sowie im Arbeitskreis Strategie von Music Woman Germany. Music Woman Germany ist der bundesweite Dachverband für Frauen, Lesben, nichtbinäre, intergeschlechtliche, trans und weitere genderqueere AkteurInnen der Musikbranche. Der Verband setzt sich über alle Genres hinweg für eine gerechte und vielfältige Musikkultur ein. Bevor wir tiefer einsteigen, wollte ich von Luani wissen, welche Verantwortung die Musikbranche selbst übernimmt, wenn es um Sicherheit im Nachtleben geht.
Die Berlin Music Commission, die versteht sich als Interessensvertretung der Musikwirtschaft und als Schnittstelle zur Politik. Welche Rolle kann und sollte aus deiner Sicht beim Thema Sicherheit und Awareness im Nachtleben dementsprechend von der Kultur- und Musikwelt übernommen werden?
Also die Club Commission hat ja eine große Awareness Academy, jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Da sind sie ja relativ aktiv. Und wir als Berlin Music Commission haben in unseren, vor allen Dingen in unseren Großveranstaltungen, aber auch schon bei kleinen Veranstaltungen versuchen wir das ja immer zu implementieren. Wir garantieren keinen Safe Space, weil das ist fast unmöglich, aber safer, ne? Dass wir die Leute darauf sensibilisieren, dass wir versuchen, uns immer aktuell zu halten. Was sind eigentlich jetzt gerade die neuen Begrifflichkeiten? Wie sind die Gesetzmäßigkeiten? Dass wir uns auch immer versuchen, mit entsprechenden Kooperationspartnern dann halt auch zu verbinden und das zu vermitteln. Und es ist immer leicht zu sagen, so, wir müssen alle etc. machen. Also ist unsere Devise eigentlich eher, dass wir es halt machen und in dem Sinne auch vorleben. Und natürlich klappen manche Dinge besser als andere und wir sind auch nicht von Fehlern gefeit. Und es ist, jede Veranstaltung ist halt eine neue Chance, irgendwie Dinge dazuzulernen und Sachen doch mal neu zu konzipieren, die Schrauben nachzusetzen. Aber allein, dass die Menschen Awareness auf der Karte haben, ist wichtig. Und was bei der Politik halt wichtig ist, ist, dass es halt auch finanziell, monetär einfach mit eingeplant ist. Wenn man also eine Förderung beantragt, dass das Thema halt mit gedacht ist und dass man da halt für ein Awareness-Team und entsprechendes Material und dergleichen, dass man da halt ein gewisses Budget hat, dass man das halt auch umsetzen kann. Das ist genau wie beim Thema Nachhaltigkeit immer noch nicht fest in den Förderstrukturen implementiert.
Aber würdest du sagen, dass das Bewusstsein dahingehend, wenn man es jetzt so gesamt vielleicht berlinweit sich einmal anschaut, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Awareness-Konzepten und Awareness-Teams vor Ort steigt generell?
Also im Vergleich zu 5 Jahren denke ich schon, dass es auf jeden Fall sich da was getan hat, sowohl von kleinen als auch großen Veranstaltungen von Clubs, von Bars, von Festivals, das ist ja wesentlich mehr geworden, dass sich die Leute da Gedanken zu machen und dass sie das auch umsetzen. Also es hilft ja halt nicht, wenn man sich das an die Tür schreibt und das dann nicht lebt. Es ist halt auch ein Prozess, den du wirklich aktiv dann mitbegleiten musst und auch jedes Mal neu denken muss und jedes Mal, wenn jemand Neues ins Team kommt, auch wieder mit ins Boot nehmen und sagen, hey, das ist das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und immer offen dafür zu sein, auch nochmal neue Ströme, sei es neue Gender-Möglichkeiten. Ich habe eine Freundin, die macht gerade eine Ausbildung zur Intimacy Coordinator und da habe ich neue Gender-Möglichkeiten gelernt, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie halt schon gibt. Also es ist ein großes Universum, was jeden Tag neu entdeckt werden möchte.
Und du hast auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar dieser Weg von dem, ich schreibe mir was auf die Fahne, ich schreibe was an meine Tür und das wird dann auch bei mir in den eigenen 4 Wänden und darüber hinaus gelebt. Wo würdest du sagen, ist da so der wichtigste Punkt, wie man auch entsprechend ins Handeln kommen kann und das, was auf dem Papier sich schön liest, dann auch in der Praxis umgesetzt wird in Sachen Awareness?
Ich glaube, das Allerwichtigste, damit man halt auch ein gutes Gefühl dabei hat, ist, das sind machbare Ziele, ne? Also was ist gerade in meinem Möglichkeitsbereich, das umzusetzen, weil viele fangen dann mit sehr hohen und hehren Zielen, die sie sich halt setzen, aber nicht immer hast du dann die entsprechenden Voraussetzungen, das zu machen. Ich finde das vollkommen legitim, wenn man sagt, okay, wir fangen mit, keine Ahnung, 5 Punkten an und arbeiten uns halt weiter vor und arbeiten mit Leuten zusammen. Es gibt sehr viele Organisationen, Vereine, die da Schützenhilfe leisten, sei es im Bereich von, wie gehe ich mit Barrieren um in der Musikwelt, da ist Handicap zum Beispiel eine gute Anlaufstelle, dann gibt es sehr viele Vereine und Organisationen wie FemQuesty und Noisy und wie sie nicht alle heißen, die dann halt sich spezifisch auf Flinter-Themen dann konzentriert haben und so geht die Liste halt weiter, ne? Also erster Schritt, sich zu informieren und zweiter Schritt, sich machbare Ziele zu setzen, die vor allen Dingen das ganze Team mittragen kann, finde ich, waren zumindest bei uns einer der Punkte, wo wir gesagt haben, okay, damit können wir halt leben und dann auch nur das aufschreiben, was man halt wirklich halt garantieren kann, ne? Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man erstmal nur 3 oder 4 Punkte auf der Agenda hat und das halt auch sagt, so hey, wir sind noch in einem Learning und wir bemühen uns stetig weiterzuentwickeln. Das ist einfacher, als wenn man halt irgendwie einen großen Katalog an die Tür heftet und davon die Hälfte nicht einhalten kann, meiner Meinung nach.
Luani macht damit eins deutlich. Awareness-Arbeit endet nicht an der Clubtür. Was Organisationen aus der Musikbranche in ihren eigenen Strukturen lernen und umsetzen, kann auch im öffentlichen Raum wirken. Dort, wo sich entscheidet, ob Menschen sich auf dem Heimweg sicher fühlen oder nicht. Genau diesen Gedanken nimmt sie auf und bestätigt, dass Awareness-Arbeit im öffentlichen Raum ein wesentlicher Erfolgsfaktor auf dem Weg zu mehr Sicherheit für uns alle sein kann.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall dazu beitragen kann, auch außerhalb unserer Veranstaltungsbubble diese Themen nochmal zu platzieren. Weil wir müssen ja nicht nur bei uns in der Musik- und Kreativwirtschaft ja mal ein bisschen aufräumen, sondern das passiert ja tagtäglich im Büro, beim Supermarkt, in den ganzen Alltagssituationen. Und da ist es halt schön zu wissen, dass sich die Stadt auch nochmal Gedanken dazu gemacht hat.
Denkst du, dass es generell gut wäre, wenn es da eine engere Verzahnung gäbe zwischen Nachtleben, Clubkunst und Club- und Musikkultur, öffentlichem Raum und sozialen Einrichtungen, die ja dann am Ende oft genau diese Awareness-Teams stellen?
Ich glaube, dass man es eigentlich gar nicht mehr auseinanderdenken kann. Also das eine bedingt ja das andere. Also wir können ja nicht dasselbe Personal, was dann hinter dem Tresen stehen, 24/7 auch noch da noch einen Hut aufsetzen, dass sie dann auch parallel dazu auch noch 24/7 für Awareness-Fragen und Arbeit da zur Verfügung stellen. Also ich glaube, ja, wir haben jetzt bei uns den Begriff des Musikökosystems eingeführt, aber das kannst du auf alles andere auch übertragen. Also man muss sich diese ganze Stadtgesellschaft auch nochmal als weiter verzahntes Netzwerk einfach denken, wo man aufeinander angewiesen ist, sei es im Alltag, sei es in der Nachtkultur, sei es ja in der Arbeitswelt. Also es ist ja alles eine Kette von Ereignissen, die sich da ja zusammenfügt. Und ich denke, dass es sehr Sinn macht, auch andere Ressorts da einzubeziehen. Also sozial mit Stadtentwicklung, mit dem öffentlichen Verkehr, mit Nachtkultur. Da gab es ja auch eine Nachtökonomiestudie auch dazu, wo man genau diese Felder ja auch gefragt hat, wie sieht es denn eigentlich aus, wo passieren denn gegebenenfalls Sachen oder wie sehr hängt es damit zusammen, wie oft der Bus zusammenfährt zu einer Location und wie Leute dann Besuche mit Kino oder Theater oder Museen oder sonst dergleichen dann halt verbinden. Und ich denke, wenn man das halt alles noch ein bisschen weiterdenkt und die Ressourcen, die ja schon da sind, einfach mehr nutzt, anstatt immer wieder neue Sachen zu kreieren, würde man auf jeden Fall bessere Ergebnisse erzielen.
Luani spricht über Awareness aus einer strukturellen Perspektive. Aber sie selbst bewegt sich auch jeden Tag durch diese Stadt. Als Frau, als Person of Color mit brasilianischen Wurzeln. Und genau deshalb habe ich sie nach ihren eigenen Erfahrungen gefragt. Und wie ist so dein eigener persönlicher Erfahrungsschatz, was das betrifft? Fühlst du persönlich dich sicher auf den Straßen von Berlin und vielleicht auch ganz spezifisch, wenn du an den Pankower politischen Bezirk denkst? Jetzt war ja gerade Most Wanted Music auch in der Kulturbrauerei. Bist du da gut nach Hause gekommen?
Es gibt Ecken und es gibt Ecken, ne? Also es gibt auch für mich Ecken, wo ich sage, da gehe ich nachts nicht hin oder auch tagsüber. In Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel fühle ich mich so unwohl, also wirklich unwohl, weil da auch überall die AfD-Schilder dann halt aufgehangen sind. Und dann denke ich mir halt so, wenn die hier so aufgehangen sind, dann muss es ja auch toleriert sein. Und dann, wie gehen die Leute dann mit Menschen, die so aussehen wie ich, dann halt um? Das gibt mir halt schon so zu denken. Ich mache auch zum Beispiel gerne Wanderungen mit meinem besten Freund dann durch die Stadtgeschichte. Da gibt es auch Stadtteile, wo wir sagen so, ach, da gehen wir vielleicht doch nicht mehr so hin. Grundsätzlich aber Pankow, die Ecke von der Brauerei, das ist ja eine belebte Gegend. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade mehr die dunkelste Winkelgasse aussuche, fühle ich mich da recht wohl. Und was ein Privileg für mich ist, ich bin ja gebürtige Brasilianerin, wenn man mich zum Beispiel fragt, ob ich jetzt nach Brasilien zurückgehen wollen würde, sage ich aktuell immer nein, weil es da einfach ab einer gewissen Uhrzeit noch mehr Achtung Bedarf gibt, ne? Und ich habe hier schon in Europa das Gefühl, dass ich als Frau mich freier und besser in der Nacht vor allen Dingen bewegen kann als gefühlt anderen Ländern.
Und wie ist es von deiner Erfahrung her als weiblich gelesener POC? Hast du das Gefühl, dass sich das dann noch einmal verstärkt, gerade wenn man jetzt so an Catcalling auf der Straße denkt? Wie sind da so deine Erfahrungen?
Ich glaube, Catcalling erlebt jede Frau, ob blond, braun, brünett oder rothaarig, je nachdem, wo sie halt vorbeigeht. Ich weiß von vielen anderen Freundinnen, die keine POCs sind, die das ebenfalls erleben. Ist mir tatsächlich erst vor 3 Wochen passiert mit einer Freundin, dass wir abends nach Hause kamen und dann hat ein Auto angehalten und uns aus dem Fenster dann halt zugerufen, ob wir nicht irgendwie zu ihm zusteigen wollten. Da waren wir ganz happy, dass wir halt zu zweit da waren. Also bei mir direkt hier vor der Haustür. Und also ich denke, das ist, also es ist egal, welcher Nationalität oder welcher Herkunft mal herkommt, das passiert leider Gottes immer so. Das ist nicht spezifisch Nationalität oder Hautfarbe gebunden.
Luani beschreibt damit keine abstrakte Situation, sondern eine Erfahrung, die viele kennen und die zeigt, wie nah das Thema Sicherheit im Alltag ist. Ein Moment, der nicht nur persönlich ist, sondern auch eine große Frage aufwirft. Wie wir über Sicherheit sprechen und was sich grundlegend ändern muss, damit sich Menschen in dieser Stadt wirklich sicherer fühlen können. Und genau deshalb habe ich Luani zum Abschluss gefragt, was wäre aus deiner Sicht denn ein Perspektivenwechsel, den wir dringend brauchen, wenn wir über Sicherheit sprechen und was muss sich ändern, damit sich Menschen in Zukunft in Pankow und darüber hinaus sicherer fühlen?
Ich glaube, es sollte halt nicht mehr nur als Minderheiten oder Randproblem gesehen werden, sondern dass es halt ein signifikanter Teil der Bevölkerung betrifft und dass es zu unserem Alltag betrifft. Es gibt sehr viele Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten. Es gibt sehr viele Menschen, also wir reden ja meistens davon ja nur, was in der Kreativwirtschaft passiert. Also was, wenn ich nachts von dem Club nach Hause gehe und oder aus dem Theater oder sonst dergleichen. Aber dem ist ja nicht so. Wir haben ja auch noch die anderen, ne? Also die irgendwie nach 12 Stunden im Krankenhaus irgendwie nach Hause müssen oder die Müllabfuhr, die um 4 Uhr morgens irgendwie schon anfängt und. Und wenn wir aufhören, das halt nur als Spaß, Nebeneffekt irgendwie zu sehen und tatsächlich uns Gedanken darüber machen, dass es halt jeden aus der Bevölkerungsschicht zu jeder, aus jeder Schicht und aus jeder Arbeitsgruppe betrifft und dass es halt nicht nur ein Phänomen der Musikwirtschaft zum Beispiel ist, glaube ich, hätte man ein größeres Verständnis dafür, als wenn man das immer nur separiert betrachten würde.
Und hast du konkrete Wünsche, wenn du jetzt so, wenn wir ein Best-Case-Szenario aufmalen würden? Gibt es so etwas, wo du sagst, okay, das wäre wirklich ein Punkt, neben den eben schon genannten Aspekten, die uns da in diesem Bereich nochmal deutlich weiterer bringen würden und auch dafür sorgen, dass egal was für Menschen, egal aus welchen Gründen, sich dann sicherer fühlen auf ihren Wegen in der Nacht?
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein Nachttelefon für Flinter und oder für Menschen, die sich nachts halt eingeschüchtert fühlen. Ich finde, dass solche Projekte noch mal stärker vermarktet und auch finanziert werden könnten, dass es da halt mehr solche Anlaufstellen gibt oder überhaupt einfach die Angebote, die es ja schon gibt, noch mal sichtbarer machen. Und wenn die BVG und die anderen öffentlichen Verkehrsmittel noch mal besser miteinander kommunizieren könnten und da auch noch mal ein Nachtauffangsystem sozusagen bereitstellen können, weil manchmal sind so die Nachtbushaltestellen sehr einsam und dann mag man nicht so gerne alleine dann 20, 30 Minuten alleine rumstehen. Und ein cooles Lichtkonzept für die dunklen Ecken und dunklen Straßen. Was gibt's noch? Ich denke einfach nochmal das Verständnis, dass es halt nicht nur die Partykultur betrifft, sondern halt wirklich jeden, dass es halt eine Sache sein kann, die jede Mutter, Vater, Kind aus jeder Familie betrifft. Das wäre auch nochmal schön.
Wir steigen jetzt inhaltlich noch tiefer in das Thema Awareness-Arbeit ein und lernen eine Person kennen, die sich wirklich extrem gut in dem Bereich auskennt und als absolute Expertin der Awareness-Arbeit gilt. Das ist Sarah Bergmann. Sie ist Mitbegründerin von Act Aware, einem gemeinnützigen Verein, der Veranstaltenden und Kulturschaffenden dabei Unterstützung bietet, Diskriminierungen sichtbar zu machen und eigene Awareness-Konzepte für sicherere Räume zu entwickeln. Um mit Sarah zu sprechen, habe ich mich mit ihr auf einen Spaziergang durch das nächtliche Pankow verabredet.
Ich bin jetzt hier unterwegs im Prenzlauer Berg mit Sarah von ActAware. Schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, freut mich auch.
Du und ActAware. Das ist ja eine ziemlich verbandelte Geschichte, wie wir so in Österreich sagen würden. Magst du ein bisschen was erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, diesen Verein ins Leben zu rufen und warum dir das Thema Awareness am Herzen liegt?
Ist lustig, wir haben dieses Jahr 5-jähriges Bestehen. Also ich habe den Verein 2020 mitgegründet und davor war ich vor allem in der Festivalbranche. Ich habe Festivals veranstaltet und bin ja auch ganz lange schon Festivalgängerin, eigentlich schon seitdem ich 14 bin, 15 bin. Das heißt, ich kenne das so aus verschiedenen Perspektiven und habe natürlich auch echt viel mitbekommen. Ne? Also wie es den Leuten dann so auf dem Campingplatz geht und ich habe so im Guest Relations Team gearbeitet. Das heißt, ich habe auch Mails bekommen und Feedback und war dann sozusagen direkt an der Schnittstelle, auch was zu verändern und habe dann auch gemerkt, so, okay, ich möchte irgendwie ein schöneres Miteinander herstellen, weil ich schon gecheckt habe, okay, ich bin nicht die Einzige, die auf Festivals Gewalt erfährt oder mal so Catcalling oder so, kennst du diese Nummern mit Bewertungen, die dann manchmal da hochgehalten werden? Genau, und dann habe ich mich darüber ein bisschen mit Leuten unterhalten und habe dann auch Gleichgesinnte gefunden, die ähnliche Ziele haben. Und dann haben wir zusammen einen Verein gegründet. Das war 2020 und jetzt gibt es uns 5 Jahre.
Also aus meiner Perspektive ist es auf jeden Fall eine ziemliche Erfolgsgeschichte, auch mit allem, was ihr in den letzten 5 Jahren erreicht habt. Und wie ich mir jetzt so bei der Recherche die Homepage auch angeschaut habe, was es jetzt auch für Themen gibt und euren Fachkongress. Und das hört sich alles so wahnsinnig groß und wahnsinnig wichtig an. Aber was würdest du denn sagen, was habt ihr denn so in den letzten 5 Jahren bewegen können und erreicht?
Was man merkt, ist, dass es auf jeden Fall ein sehr großes Wachstum gibt, generell in der, ich nenne sie mal Awareness-Branche. Also, dass sich viele Initiativen bilden und das ist eine total schöne Entwicklung. Ich einfach merke, okay, es wurden einfach ganz viele Menschen dafür sensibilisiert, der Bedarf ist da und dass wir natürlich dann auch mit anderen Initiativen und Vereinen sprechen und uns austauschen können und gemeinsam so Standards hochhalten, weil eine Sache, die natürlich da auch passiert, ist, dass viele VeranstalterInnen dann so selber Awareness-Teams stellen und dann beim ersten Mal so merken, okay, das ist ja schon auch krass, das zu machen und das ist nicht so einfach und da brauchen wir vielleicht doch wirklich externe Beratung oder Unterstützung. Und was sich natürlich auch entwickelt hat in den letzten 5 Jahren, ist, dass ganz viele neue Zielgruppen dazugekommen sind. Also, dass es nicht nur mehr in der Subkultur verankert ist, so in so Techno-Clubs oder so, sondern dass wir mittlerweile auch auf Mainstream-Festivals unterwegs sind, dass wir Messen machen, Kongresse, Konferenzen. Wir sind auch mittlerweile in der Filmbranche und wir haben jetzt auch ganz neu den Auftrag bekommen, nächstes Jahr die UDK zu begleiten. Und das ist natürlich eine super, super krasse Wertschätzung für unsere Arbeit. Und von mir aus kann es so weitergehen.
Was würdest du denn sagen, ist es generell so, dass sich dann, also nach dem, was du erzählst, kann man ja dann auch einen Rückschluss darauf schließen, dass das Thema Awareness auch generell jetzt abseits von kulturellen Veranstaltungen immer mehr Thema wird, auch im öffentlichen Raum?
Auf jeden Fall. Es gab ja auch in Berlin schon mal so ein paar Pilotprojekte, wo vor allem, ich glaube, das war die Initiative Be Aware aus Berlin, im Mauerpark mal geschaut hat, okay, wie wird das Thema eigentlich angenommen? Die waren mit so einem Wagen unterwegs und haben auch Infomaterial verteilt. Es gibt zum Beispiel auch in Bremen so Bestrebungen, dass man einfach die Nacht, die nächtlichen Straßen sicherer macht und man auch checkt mittlerweile, okay, es ist nicht immer total sicher, wenn man als Flinterperson nachts alleine nach Hause geht. Und da vielleicht Ansprechpersonen zu haben, ist also aus meiner Erfahrung nach sehr, sehr schön. Wir begleiten auch städtische Projekte, es sind meistens aber so Stadtfeste. Und das wäre auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich mir auch noch weiterhin wünsche, ne? Dass man direkt in den Straßen nachts jemanden hat, an den man sich wenden kann.
Wir laufen ja jetzt auch gerade Richtung Mauerpark. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst war. Mir war es vor meiner Recherche nicht bewusst. Ich habe den Polizeistraftatbericht 2024 sehr intensiv studiert in Vorbereitung auf die Interviews, die ich jetzt hier führen darf. Und daraus geht hervor, dass auf jeden Fall im Prenzlauer Berg oder im politischen Bezirk Pankow der Mauerpark einer der Brennpunkte ist, wo es mit Abstand die größten Straftaten gibt und dann auch entsprechend genau solche Initiativen, wie du sie auch gerade genannt hast, daraus entstanden sind. Es gibt die Mauerparkläufe
unterstreicht auf jeden Fall auch das, was du gerade gesagt hast. Was denkst du, sind denn da sinnvolle Maßnahmen? Wie kann man sich so konkret eine Awareness-Arbeit im öffentlichen Raum vorstellen?
Also ich glaube, dass Awareness-Arbeit dann funktioniert, wenn es ein Mix aus vielem ist. Also einerseits natürlich, dass man Informationen weitergibt, aber auch, dass man niedrigschwellig Angebote macht, wie zum Beispiel so Interaktionen, dass man sich mit dem Thema befassen kann auf ja, spielerische Art und Weise. Wenn wir zum Beispiel auf Veranstaltungen sind, dann haben wir auch ja, so einen klassischen Infostand, aber auch Möglichkeiten, wo man so ein bisschen mit dem Thema einfach in Kontakt kommen kann. Also dass es gar nicht darum geht, ich weiß schon alles zum Thema, sondern man passt sich eben den Menschen an, die was wissen wollen darüber. Und ich finde so eine Art ja, Anlaufstelle oder vielleicht auch so einen mobilen Wagen, wie es im Mauerpark der Fall war, eine total schöne Idee, weil im Mauerpark ist ja sowieso reges Treiben. Dann sind da Leute, die Musik machen oder die Projekte ausstellen oder die da einfach zum Picknick sind oder chillen. Und dass das so ein bisschen integrativer gedacht wird. Also dass es nichts ist, was man so oben drauf drückt und sagt, okay, hey, hier der Mauerpark ist unsicher, sondern dass man sagt so, hey, das ist ein zusätzliches Angebot für ein besseres Miteinander dort. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass man einfach einen Zugang schafft, mehr Wissen vermittelt und auch sensibilisiert dafür, dass das halt nicht für alle gleich sicher ist in dem Park. Und dann aber auch Möglichkeiten schafft, die Menschen anzusprechen und zum Beispiel Gespräche zu führen oder direkt so, ja, emotionale erste Hilfe leisten kann.
Was denkst du denn, welchen Perspektivenwechsel braucht es, um mehr Sicherheit in der Nacht auf den Straßen Pankows zu gewährleisten?
Also ich glaube generell, dass es mehr Verständnis braucht für Situationen, in denen sich ja in dem Moment Flinterpersonen oft befinden. Also dass es für mich zum Beispiel immer ein Ding ist, das mitzudenken, wie komme ich nachts nach Hause, nehme ich eher ein Taxi, habe ich meinen Schlüssel irgendwie in der Hand. Und das ist ja automatisch auch bedeutet, ich muss mir mehr Gedanken machen. Ne? Es ist mehr gedankliche, emotionale Kapazität oder auch oft einfach mehr finanzielle Ressourcen, die da reinfließen müssen, wenn ich einfach nicht ganz gedankenlos nach Hause fahren kann. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr mit einberechnet wird, also dass da auch Unterstützung kommt von Allies, also zum Beispiel von männlichen Freunden. Ich würde mir dieses Verständnis auf jeden Fall wünschen, Unterstützung würde ich mir wünschen und ich würde mir vor allem auch wünschen, dass man, ne, wir sprechen jetzt vor allem vorrangig von Tätern, also männlichen Menschen, die grenzüberschreitend sind, das ist so die Erfahrung, die ich einfach auf der Straße gemacht habe und die auch in die Verantwortung nehmen und sagen so, hey, ich weiß zum Beispiel, wie ich mich besser verhalten kann, damit sich eine Frau, eine Flinterperson nicht bedroht fühlt von mir. Ich spreche doch mal mit meinen Freunden darüber und vielleicht spreche ich auch mal mit meinen FreundInnen darüber, was sie eigentlich brauchen, damit sie sich sicherer fühlen. Also in den Austausch kommen, weißt du, und auch Verantwortung wahrnehmen. Wie kann ich mich besser verhalten? Wie kann ich eben Betroffene unterstützen? Das würde ich mir wünschen. Nicht nur für die Straße, natürlich auch für Events und eigentlich alle Räume, in denen wir zusammenkommen.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Bogen zurückschlagen zu den Awareness-Konzepten und der Awareness-Arbeit, die ihr vor allen Dingen leistet. Weil so wie wir schon festgestellt haben, ist es ja jetzt ein Thema, was im Kommen ist, was immer mehr Bedeutung gewinnt. Hast du das Gefühl, dass es manchmal auch passiert, dass dann so Awareness-Konzepte irgendwo zu finden sind, im Sinne von Schildern, die hinweisen und ohne dass dann so richtig danach auch entsprechend gehandelt wird? Ist das auch was du beobachten kannst, was ihr beobachtet habt in letzter Zeit?
Ja, es ist so ein klassischer Fall von Washing. Ne? Wir haben es ja zum Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit oft mit Greenwashing zu tun. Im Bereich Awareness spricht man dann häufiger von Pinkwashing, dass sozusagen das, was man sagt, das, was man kommuniziert, auf der Website zum Beispiel nicht mit dem übereinstimmt, wie man dann handelt. Und da sind Menschen tatsächlich oft überfordert. Also die Erfahrung machen wir auch, dass dann so kommuniziert wird, wir haben ein Awareness-Team oder sprich bitte irgendwie die Barleute an, aber die sind dann gar nicht entsprechend geschult oder haben zum Beispiel auch gar nicht die Kapazität oder die Rolle, dann zu unterstützen. Und ich finde es super wichtig, einfach transparent zu sein mit dem, was man wirklich leisten kann, welche Maßnahmen man überhaupt schon ja, etabliert hat und dann auch so eine Art Lernkultur zu kultivieren, also dass man einfach schaut so, ja, was können wir schon machen, was können wir noch nicht machen und ernst nehmen, dass man gut vorbereitet sein muss, so ernst nehmen, dass man einfach Expertise braucht, so. Damit lässt sich das besser verhindern, also dass man Schulungen macht, Bildungsarbeit und in den Austausch geht und sich vor allem externe Beratung holt.
Was ist denn so dein Erfahrungsschatz? Du lebst ja hier auch in dem Kiez. Fühlst du dich sicher auf den Straßen?
Kurze Antwort, ja. Ich wohne hier schon seit 5 Jahren mittlerweile und davor habe ich auch schon mal 4 Jahre hier gelebt und ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ich kenne mich hier gut aus, ich habe so meine Stammkneipe, mein Stammcafé und ich glaube, das stellt ja auch so ein bisschen so ein Wohlgefühl her. Ich habe sehr viele Friends, die hier um die Ecke wohnen oder auch meine Schwester. Genau, also das trägt alles dazu bei, dass ich mich hier sehr wohl und sicher fühle, auch irgendwie direkt so einen Kontakt zu haben. Aber ich muss sagen, dass es natürlich total abhängig davon ist, welche Tageszeit es ist. Also so Rush-Hour oder auch nachts fühle ich mich in keinem Bezirk in Berlin so wirklich komplett sicher. Und gerade so um die Morgenszeit, so Richtung 4, 5, wenn dann auch so die Partyszene langsam vielleicht nach Hause geht. Also ich wohne direkt neben der Kulturbrauerei. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen so ein Punkt, wo alles zusammenkommt oder auch ja, mal Leute sehr betrunken sind und Grenzen nicht so wirklich beachten. Ja.
Flinte alleine im öffentlichen Raum. Was haltest du von so Vorschlägen, die ja öfters von feministischen Kollektiven auch überwiegend kommuniziert werden, wie eben Männer sich auch quasi präventiv verhalten können, dass du eben als Mann die Straßenseite wechselst oder im Zweifelsfall sogar die Frau ansprichst und kommunizierst, dass du nichts vorhast, wobei natürlich das Ansprechen allein schon der erste Schreckpunkt sein kann. Was sagst du zu solchen Empfehlungen, die oft ausgesprochen werden?
Ich finde es total gut, weil es endlich mal die Leute adressiert, die auch dafür verantwortlich sind oder von denen eben eine potenzielle Gefahr ausgeht. Also, dass nicht mehr so eine Verantwortungsverschiebung stattfindet. Ne? Das, was wir so klassisch einfach Victim Blaming nennen. Naja, zieh dir halt keinen kurzen Rock an, dann wirst du auch nicht angequatscht. Oder du musst dich halt verteidigen können, mach halt einen Selbstverteidigungskurs oder nimm dir Pfefferspray oder ein Messer mit oder so. Und das ist für mich absolut nicht die Lösung. So. Und dadurch fühle ich mich nicht sicherer, nur weil ich einen Kurs in Selbstverteidigung gemacht habe. Und ich rede auch sehr viel mit meinen männlichen Freunden darüber und sensibilisiere die dafür, was total schön sein kann für eine Frau oder für eine Flinterperson nachts auf der Straße. Also, dass man zum Beispiel die Straßenseite wechselt. Ich bin nicht so ein Fan von Ansprechen, weil, wie du sagst, kann das natürlich auch so ein bisschen direkt so diesen Kontakt herstellen, der sich eben nicht so sicher anfühlt. Aber meistens merkt man das ja dann schon, okay, die Person will hier gerade nichts von mir, sie wechselt die Straßenseite oder baut jetzt auch nicht Blickkontakt auf oder so. Und das finde ich auf jeden Fall, eine gute Idee.
Und jetzt vielleicht nochmal abschließend. Ich weiß, du hast vorhin auch schon mal so ein paar konstruktive Elemente genannt, gerade auch was den Perspektivenwechsel betrifft. Aber was würdest du sagen, was wünschst du dir, damit die Straßen in Berlin am Abend noch sicherer werden?
Ich glaube, das Thema sollte in verschiedenen Strukturen mehr mitgedacht werden. Also eigentlich ist es ja ein Thema unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass es irgendwo keine Diskriminierung oder Grenzüberschreitung oder Überforderung gibt. Das ist einfach Teil des Lebens vieler Personen. Und deswegen sollte das Thema auch überall mitgedacht werden. Also ob wir jetzt von einem Café sprechen, von einem Club oder auch vom Mauerpark, überall sollte es die Möglichkeit geben, sich an jemanden zu wenden. Und ich denke, dass es viele verschiedene Ideen dafür geben kann. Ne? Ob es jetzt eine Person direkt vor Ort ist, ob es eine Telefonnummer ist oder ob auch tatsächlich das ein bisschen partizipativ gedacht wird. Also, dass ich zum Beispiel als Bewohnerin von Pankow auch Feedback geben kann. Zum Beispiel an die Gemeinden, an StadtvertreterInnen. Und ich finde es unfassbar wichtig, dass das Thema einfach in die Politik kommt und es InteressenvertreterInnen gibt dafür, dass es mehr Gelder gibt für Awareness-Initiativen und dass eben auch zum Beispiel es ein mobiles Team geben kann, zumindest für die Nachtstunden.
Sarah beschreibt, was es braucht, damit sich Menschen im öffentlichen Raum sicherer fühlen können. Ihre Wünsche richten sich an Strukturen, an Haltungen und an das Miteinander auf unseren Straßen. Und genau dort setzen wir jetzt an, denn wie sicher Straßen wirklich sind, zeigt sich oft im Alltag. Dort, wo Konflikte entstehen, wo Unsicherheiten sichtbar werden und wo Menschen begleitet werden. Wie das konkret aussieht, erzählt uns nun Roland. Er ist Streetworker im Team Pankow Nord bei Gangway. Getroffen hat ihn mein Kollege Joachim im Norden Pankows, um ihn kennenzulernen und mehr über seine Arbeit auf der Straße zu erfahren.
So, ich bin jetzt im Berliner Norden, im Nordosten in Berlin-Buch unterwegs und sitze hier zusammen mit Roland. Hallo Roland.
Hallo, schönen guten Abend oder guten Tag.
Ja, Roland ist Streetworker, er ist bei Gangway hier in Buch aktiv. Was ist denn das Gangway, euer Verein, was macht er?
Wir machen aufsuchende Jugendsozialarbeit. Das bedeutet, die Clashes und, oder das, was man sich so unter StreetworkerInnen vorstellt. Wir gehen raus an Plätze, an Orte, auf die Straße, vorzugsweise im öffentlichen Raum und sprechen dort gezielt junge Menschen an, die sich dort aufhalten. Das müssen oder sind im Großteil keine obdachlosen jungen Menschen, sondern einfach Jugendliche, die chillen. Und dort sprechen wir sie an und bieten halt Unterstützung an, in jeglicher Form. Und dabei ist uns ganz wichtig, dass die Unterstützung zu 100% freiwillig läuft. Also wir fragen auch, dürfen wir dich kurz stören? Und wenn sie sagen, nein, dann gehen wir. Dass sie kritisch akzeptierend stattfindet, diese Unterstützung. Das bedeutet, egal was so ein junger Mensch für ein Weltbild vor sich her trägt, egal was der so in seinem Rucksack mit sich rumträgt, ob der kriminell geworden ist irgendwann mal, ob der konsumiert, ob der bestimmte religiöse Anschauungen hat. Das ist für uns erstmal völlig egal. Wir versuchen, die Person hinter diesen Vorstellungen kennenzulernen, mit ehrlichem Interesse und dann mit diesen Personen eine Beziehung aufzubauen, die ein bisschen was aushält. Denn wenn wir diese Beziehung geschaffen haben, können wir auch die Fragen stellen, die so ein bisschen in Richtung Selbstreflexion gehen. Das funktioniert aber nur, wenn uns die jungen Menschen erstmal als die Personen annehmen können, die wir sind.
Was war deine persönliche Motivation zu diesem Beruf, der es ja für dich ist, zu kommen?
Also ich habe das über das Studium kennengelernt, als in meinem Praxissemester. Und was mich besonders fasziniert hat, ist dieser auf der einen Seite dieser kritisch akzeptierende Ansatz, also die jungen Menschen so zu nehmen und als Gast bei ihnen zu sein. Und das andere ist, dass ich zu 100% parteilich für junge Menschen arbeiten kann und dabei auch gegen Widerstände von den Eltern, Schule, Ämtern, Ordnungskräften, wie auch immer, vorgehen kann oder wenn der junge Mensch das möchte. Und dass ich nichts tun muss, was diese junge Person nicht will. Und das kann auch bedeuten, wenn ein Jugendlicher sagt, ich will jetzt ein Jahr chillen, dann sage ich, ja okay, wo denn vielleicht, dann können wir zusammen chillen. So, und nicht, du brauchst jetzt unbedingt einen Job nach der Schule und bla. Das finde ich total schön an meinem Job, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich orientiere mich wirklich an dem, was junge Menschen möchten und was sie so für sich als richtig erachten. In erster Linie, ja.
Nun sind wir hier im Berlin-Buch, ganz im Norden der Großstadt. Was ist hier an Buch spezifisch? Also gibt es da spezielle Merkmale, die so ganz herausstechend sind für Berlin-Buch?
Ich finde den Stadtteil sehr interessant. Ich finde ihn total schön. Was wir oft sagen, ist, dass der so ein bisschen zwei oder drei geteilt ist, diese Region. Auf der einen Seite der S-Bahn, auf der westlichen Seite haben wir zum Beispiel das Ludwig-Hoffmann-Quartier, wo viele neue oder neu sanierte, teure Wohnungen sind und dementsprechend auch dort das Klientel dafür wohnt. Dann haben wir östlich der S-Bahn vielen sozialen Wohnungsbau und auch viele große Familien mit vielen Kindern, mit alleinerziehenden Müttern und auch öfter wechselnden Partnern dazu und all den Problemen, die damit auch irgendwie einhergehen. Und zudem gibt es auch noch den großen Krankenhauskomplex und einen riesigen Forschungscampus. Das bedeutet, durch diesen Stadtteil wandern täglich wahnsinnig viele Menschen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Weltbildern, mit ganz vielen verschiedenen Ansichten aufs Leben und auch auf Arbeit oder auch auf diesen Stadtteil. Für die einen ist es halt nur der Durchgang zur Arbeit und für die anderen ist es der Ort, an dem sie eigentlich geboren sind und den sie teilweise bis zu ihrem 15., 16. oder 18. Lebensjahr noch nie wirklich verlassen haben. Und das finde ich total faszinierend.
Hat sich da in den vergangenen Jahren was verändert? Siehst du da etwas, was sich verändert hat hier in den Straßen im Viertel?
Was ich merke ich bin jetzt seit circa 10 Jahren im Buch und was ich wahrnehme, ist, dass die Beteiligung von jungen Menschen oder überhaupt von Bürgerinnen und Bürgern ernster genommen wird, was ich total schön finde. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel der Skateplatz dafür, der hier im Buch neu entstanden ist, der halt mit einer quasi fast hundertprozentigen Beteiligung und dann auch Umsetzung von jungen Menschen stattgefunden hat und mit deren Wünschen vor allen Dingen. Das finde ich wundervoll. Dann wird sich der Stadtteil verändern, weil neue Gebiete gebaut werden oder neue Gebiete bebaut werden sollen, wo komplett neue Wohnquartiere entstehen werden. Und das birgt natürlich auch Konflikte oder auch Schwierigkeiten, aber auch vielleicht Chancen für den Stadtteil. Genau, das sind so die Sachen, die ich so verändernd auf jeden Fall wahrnehme. Was ich noch sagen kann, dass die Träger, die hier im sozialen Bereich unterwegs sind, auch die Jugendzentren, der Kinderclub, der Abenteuerspielplatz, aber auch teilweise, oder nicht nur teilweise, sondern auch die Mitarbeitenden des Jugendamtes und von allen möglichen anderen Akteurinnen hier vor Ort, dass die unglaublich gut vernetzt sind. Und das macht für uns in unserem System, in dem wir ja irgendwie arbeiten, total angenehm, kurze Wege zu haben und immer zu wissen, wen spreche ich jetzt an, wenn ich ein spezielles Anliegen habe oder ein spezielles Problem habe. Und dass wir hier nicht nur gut miteinander vernetzt sind, sondern auch sehr gut miteinander auskommen und sehr viel Kooperation und Unterstützung stattfindet.
Roland beschreibt, wie gut die unterschiedlichen Initiativen hier in Buch miteinander vernetzt sind. Wie wichtig kurze Wege, Vertrauen und Zusammenarbeit im Alltag sind. Aber Vernetzung allein beantwortet noch nicht die Frage, wie sich Menschen tatsächlich fühlen, wenn sie nachts unterwegs sind. Gerade für Frauen und Flinter zeigt sich Sicherheit sehr konkret auf dem Heimweg, auf der Straße, im öffentlichen Raum. Flinter steht dabei für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender-Personen, also für Menschen, die im öffentlichen Raum besonders häufig von Grenzverletzungen und Unsicherheit betroffen sind. Und genau deshalb hat Joachim im nächsten Schritt nachgehakt und Roland gefragt, wie er die Lage hier in Buch einschätzt. Wie sicher ist es denn für Frauen und Flinter, nachts hier unterwegs zu sein?
Ich würde sagen, die meisten jungen Frauen, Mädchen, Flinter, mit denen wir zu tun haben, wenn sie alleine hier im Dunkeln unterwegs sind, fühlen sie sich nicht wohl. Also mir fällt zum Beispiel gerade eine Adressatin ein, die zu einer Freundin gefahren ist in den Innenstadtbereich, weil die zusammen zu einer Feier wollten und die mir auf dem Weg dahin, als wir zusammen mit der S-Bahn gefahren sind, erzählt hat, wie froh sie ist, dass sie bei dieser Freundin im Innenstadtbereich übernachten kann, weil sie sonst alleine rausfahren müsste. Das wäre noch nicht so das Problem, aber für sie wäre das Problem dann wirklich vom S-Bahnhof bis nach Hause alleine zu gehen und niemanden zu haben, der irgendwie da ist. Und das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, mit verschiedenen Ängsten, die da benannt werden. Zum einen, dass wir eine ASOC-Unterkunft haben für Obdachlose oder für wohnungslose Menschen, Männer vor allen Dingen, und die sich auch im Abendbereich lange noch am S-Bahnhof aufhalten, dass dort Alkohol konsumiert wird, relativ stark, und dann eben auch Catcalling zum Beispiel stattfindet, nicht nur von den Personen, sondern auch von anderen Personen. Und das ist was, wovor viele Mädchen, Frauen oder Flinter eben Angst haben, aber auch unsere männlich gelesenen Jugendlichen das oftmals mit Unbehagen beobachten. Und vor allen Dingen auch die Kinder, die den Abenteuerspielplatz Moorwiese besuchen, die sich an den Menschen oftmals gar nicht vorbeitrauen. Also das ist so ein Angstfaktor so ein bisschen, oder ein Unbehagenfaktor, der dadurch verstärkt wird, dass wenn man vom S-Bahnhof in den Wohnbereich, also westlich der S-Bahn geht, dass man, egal wo man lang geht, erstmal durch ziemlich dunkle Straßen oder über ziemlich dunkle Wege durch einen kleinen Park läuft, die sehr schlecht ausgeleuchtet sind. Und das wird uns immer wieder berichtet von jungen Menschen oder vor allen Dingen auch von Mädchen und Flinter, die halt sagen, wenn ich hier abends unterwegs bin, ich kann nicht weit gucken, ich weiß nicht, wer mir entgegenkommt, und das löst schweres Unbehagen aus. Und deswegen sind viele von denen abends oder von unseren Adressatinnen abends zu zweit, zu dritt unterwegs oder in Gruppen mit männlich gelesenen Personen, mit befreundeten männlich gelesenen Personen, weil das immer wieder ein Thema ist. Ja.
Nun gibt es in Pankow ja durchaus Ansätze, dort auch Hilfe zu leisten und dem entgegenzuwirken. Stichwort Parkläufer, Awareness-Teams, Street-Worker, wie du einer bist, klar, aber auch aus der Verwaltung heraus und Unterstützung. Wie sieht es damit hier in Buch aus, wenn diese Themen auf der Straße liegen, erkannt sind? Wie wird damit umgegangen?
Also wir haben auf jeden Fall Unterstützungsangebote für den öffentlichen Raum, aber einmal für die Jugend machen wir als Streetworkerinnen das von Gangway e.V. hier in dieser Region. Für die Menschen, die von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betroffen sind, haben wir auch die Help-Stiftung hier, die Arbeit mit denen macht. Und dort wird halt vom Bezirk schon in die Richtung gesteuert. Was die Dunkelheit angeht, liegt es oftmals mit den Grünflächen zusammen, die eben als Grünflächen ausgeschrieben sind. Und diese Grünflächen werden nicht beleuchtet aufgrund von Vögeln, Brutzeiten, Naturschutz. Und da das aber hauptsächlich Wege sind, die von den jungen Menschen genutzt werden, weil es entweder die kürzesten oder teilweise auch nur die einzigen Wege sind, die sie nutzen können, um nach Hause zu kommen, haben wir dann einen Konflikt, der sich aber auch schwer aufbrechen lässt, wenn wir sagen, hey, wir brauchen mehr Beleuchtung oder die jungen Menschen, mit denen wir zu tun haben, brauchen mehr Beleuchtung oder alle Bürgerinnen, die hier wohnen, möchten mehr Beleuchtung an bestimmten Stellen haben. Es aber ganz klare Vorschriften gibt, die sagen, naja, aber in Grünflächen darf nicht beleuchtet werden, weil das den Rhythmus von Tieren halt stört. Und das ist was, wo ja wir ja noch ein bisschen Nachsteuerungsbedarf auf jeden Fall sehen und wo irgendwann das wahrscheinlich an die Aushandlung kommen muss. Was ist denn jetzt der schwerwiegendere Punkt oder was ist wichtiger für die Personen oder den Bezirk in Bezug auf Beleuchtung?
Nun ist Buch ja auch ein Stadtteil, wo durchaus auch verschiedenste Kulturen auch aufeinandertreffen mit einer Bevölkerung, die zum Teil ja alt ist, aber auch mit vielen, die hier neu in der Gegend sind, vielleicht jünger und auch zugezogen. Was ist, wenn wir jetzt mal zum Thema ja gesellschaftliche Ursachen kommen, wo siehst du da Ansatzpunkte, dort zu helfen und dort aktiv zu werden?
Also was wir insgesamt immer wieder bemerken oder auch wahrnehmen von einem Großteil unserer Adressatinnen, die sich großteilig auch alle als deutsch oder sehr deutsch bezeichnen würden, wenn man das erstmal so sagen möchte, ist, dass sie sich oftmals nicht mitgenommen fühlen von dem, wie hier die Entwicklung in dem Stadtteil gelaufen ist, wenn es in Bezug auf Unterkünfte für Menschen mit Fluchterfahrung geht. Also hier wurden 2015 wurde die erste Unterkunft eröffnet in einem Stadtteil, in dem es bis dato kaum Berührungspunkte mit anderen Kulturen gab. Also das größte oder höchste interkulturelle Gut war bis dahin der Dönerladen, die Asia-Box und das italienische Restaurant. Und sonst sprechen wir von einer hauptsächlich weißen Bevölkerung, die hier schon immer gelebt hat und der jetzt quasi über Nacht aus ihrer Sicht zumindest neue Formen von Leben vorgesetzt wurden, wo sie erstmal starke Vorbehalte haben. Und das wirkt sich auch auf die jungen Menschen aus, auch auf die Mädchen und Flinter aus, die hier im Stadtteil unterwegs sind. Und sie sagen, und teilweise benennen sie auch, dass sie sagen, sie haben Angst, an Unterkünften abends vorbeizugehen. Nicht, weil es schon irgendwie Vorfälle oder sowas gab, sondern weil einfach eine Grundangst da ist, die ihnen aus ihrer Sozialisation heraus mitgegeben wird. Und das ist zum Beispiel der Punkt, wo wir im Buch versuchen, gegenzusteuern. Als Kooperationspartnerin mit verschiedenen Akteuren, die wir haben, also einmal wir mit der Straßensozialarbeit, aber wir vernetzen uns ganz stark mit den Jugendclubs dazu. Die Bibliothek hier im Buch macht ganz, ganz viel zu Flinterarbeit oder überhaupt für Flinters auch und auch zu Menschenrechten gab es gerade einen Tag, wo das so ein bisschen mit thematisiert wurde. Und wir versuchen irgendwie in ganz, ganz vielen Kooperationsveranstaltungen oder auch Aktionen zusammen Begegnungen zu schaffen und genau diese Vorbehalte in irgendeiner Form aufzulösen. Das ist so momentan der Ansatz, mit dem wir hier versuchen, genau diesen Vorbehalten entgegenzukommen. Ja.
Was braucht es am dringendsten nachts im öffentlichen Raum hier in Berlin-Buch, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wenn wir ganz optimistisch sind, was wäre so das Erste, was du umsetzen würdest?
Ich glaube, ich würde an einigen Stellen im Buch mehr Beleuchtung setzen, damit eine Person, die abends unterwegs ist, so weit gucken kann, dass sie sich sicher fühlt und auch die Wege so frei halten oder auch von Gestrüpp so frei halten, dass dort nicht die Angst entsteht, es könnte sich jemand darin verstecken und auf einmal herausspringen oder sowas. Das ist natürlich nur ein letztendlich eine verwalterische Sache oder ein verwalterischer Akt, sowas umzusetzen. Und was, glaube ich, noch viel tiefliegender ist, ist das Vertrauen in Gesellschaft und Staat als Institution für Sicherheit. Also, und damit meine ich jetzt nicht Sicherheit, wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Polizei auf der Straße oder wir brauchen überall Überwachungskameras, sondern damit meine ich ein Vertrauen in Gesellschaft, in auch und auch in Staat, dass ich als junge Person und in dem Fall ja auch viel als weiblich gelesene junge Person mich sicher auf der Straße aufhalten kann und dass ich dort auch von staatlicher Seite oder von gesellschaftlicher Seite erfahre, dass es völlig in Ordnung ist, so zu sein, wie ich bin, auch die Dinge anzuziehen, die ich gerne anziehen möchte und deswegen nicht im Vorbeigehen mir auf den Hintern gehauen wird oder mir irgendwelche Dinge hinterhergerufen werden oder Anzüglichkeiten hinterhergerufen werden. Und ich glaube, das ist hat was mit ganz, ganz viel mit Sicherheitsgefühl zu tun. Und das ist aber kein verwalterischer Prozess, sondern ein gesellschaftlicher, der in irgendeiner Form angegangen werden muss. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass dieser Prozess von oben her angegangen wird. Denn letztendlich ist Politik ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn dieser Spiegel aber auch der Gesellschaft spiegelt, wie sie handelt, dann könnte dort vielleicht auch eine Veränderung stattfinden. Und das wäre ein großer Wunsch von mir.
Für junge Frauen, Flinterpersonen hier in Buch. Ja, an wen können die sich wenden, wenn sie Hilfe suchen?
Also wir haben für die Jüngeren gibt es im Buch auf jeden Fall den Mädchentreff im Würfel. Das ist genau, der ist immer Donnerstag und Freitag auf jeden Fall offen, soweit ich weiß. Das ist ein geschützter Raum nur für Mädchen-Flinter-Personen. Wir haben eine Mädchengruppe im Bucher Bürgerhaus von Träger Seestern. Und natürlich können sich Frauen oder junge Frauen, Flinter und Mädchen natürlich auch jederzeit an die Jugendclubs oder Jugendfreizeiteinrichtungen wenden, die natürlich ein absoluter Schutzraum sind. Und dann eben letztendlich auch an uns, weil wir vor allen Dingen, wenn es um den öffentlichen Raum geht und wir sie dort antreffen, in jeglicher Form irgendwie unterstützend für alle jungen Menschen unterwegs sind und da sind.
Sag euch nochmal die Adresse, wo finde ich Gangway im Buch?
Wir haben jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr unsere Bürozeit, unsere Sprechstunde im Sportjugendclub im Buch. Das ist die Karower Chaussee 169C in 13125 Buch, Berlin, Entschuldigung. Und man kann uns aber auch über Social Media kontaktieren, zum Beispiel über Gangway Panko Nord auf Instagram. Dort findet man auch unsere persönlichen Diensthandynummern und kann uns direkt anschreiben, Sprachnachrichten schicken, wie auch immer. Wir sind auf allen Social Media Kanälen erreichbar, auch jetzt auf TikTok, genau, auch unter Gangway Panko Nord.
Was ist deine Erfahrung hier aus dem alltäglichen Leben, wenn Frauen Flinter euch ansprechen, Stichwort Umgang miteinander?
Was wir oftmals mitbekommen ist, dass sich unsere Adressatinnen dann in dem Fall ja auch oftmals ein anderes Verhalten von den männlich gelesenen Personen um sie herum wünschen, die oftmals auch mit sehr, sehr tradierten Rollenbildern unterwegs sind und aus einer Selbstverständlichkeit heraus ihr Mann sein dann doch sehr feiern. Und unser Ansatz ist da auch ganz stark irgendwie dann immer wieder in Diskussion zu gehen oder auch in die Reflexion zu gehen, auch über eigene Erfahrungen vielleicht zu sprechen und mit vor allen Dingen dann auch den männlich gelesenen Adressaten zu diskutieren, was es eigentlich bedeutet, als Mann unterwegs zu sein und wie Mann und Frau oder Flinter oder auch queere Personen in unserer Gesellschaft zusammen leben sollten und wie wir zu einem guten Zusammenkommen. Und da auch durchaus immer wieder mit Beispielen aufzumachen, warum ist es okay oder warum ist es aus der Sicht von unseren Adressaten teilweise okay, jemandem auf den Hintern zu hauen. Aber wenn das eine andere Person in der eigenen Familie tun würde, also bei einer Schwester oder sowas, das ein absolutes No-Go ist. Und da dann irgendwie in Diskussionen dazu zu kommen und mit ihnen darüber zu reden, wo ihre eigene persönliche Rolle da drin ist. Und darüber versuchen wir halt natürlich auch, das irgendeine Art von Veränderung oder Umdenken herbeizuführen. Genau.
Was ist deiner Erfahrung damit? Also was kriegst du denn da zurück?
Das kommt immer darauf an. Also oftmals ist es dann doch, geht es so ein bisschen um Beschämung dann von den jungen Herren, mit denen ich dann spreche, die dann irgendwie vielleicht irgendwo eine sexistische Äußerung haben oder was und wir die thematisieren und dann irgendwie relativ schnell klar wird, dass es ein Profilieren des eigenen, der eigenen Person sein sollte, aber irgendwie, dass das aus ihrer Sicht auch anscheinend von ihnen erwartet wird. Und da versuchen wir dann eben genau einzustoßen und sagen, warum? Warum scheint es erwartet zu sein? Ist es nicht viel cooler, irgendwie was Freundliches, was Lebensbejahendes zu sagen, um dann Kontakt vielleicht auch zu einer jungen Person oder zu einer weiblich gelesenen Person aufzunehmen, die man vielleicht auch schön findet oder toll findet oder interessant findet vor allen Dingen. Und das nicht über einen blöden Spruch zu machen, sondern vielleicht über ein Kompliment und wo da der Unterschied liegt. Und genau, das sind so, da kommt dann oftmals zurück, dass das ganz viel mit Charme zu tun hat. Und genau, das ist für uns natürlich sehr interessant, aber auch total schön in der Kommunikation, da dann zu versuchen, andere Wege zu gehen. Und am schönsten ist es, wenn man dann sogar teilweise Veränderungen wahrnimmt, was nicht immer der Fall ist, aber hin und wieder schon. Genauso versuchen wir auch als Kolleginnen und Kollegen verschiedene Rollenbilder halt auch vorzuleben. Also für uns ist es völlig selbstverständlich, dass unsere weiblich gelesenen Kolleginnen genauso den Teambus fahren wie wir, wenn wir mit jungen Menschen unterwegs sind oder sich an den Grill stellen. Und ich als männlich gelesene Person, wenn was runterfällt in einem unserer Aktionen, ich den Wischmopp nehme und das alles auffege oder die Spülmaschine einräume oder den Abwasch mache. Und auch da kommen wir in Diskussionen mit unseren jungen Menschen, warum wir das tun, weil das ist doch eigentlich nicht unserer Rolle entsprechend aus ihrer Sicht und wir dann aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer auch unserer eigenen Sozialisation heraus berichten, warum gerade genau das unsere Rolle ist und warum wir das als total normal empfinden, diese Tätigkeiten eben genauso zu vollführen wie Tätigkeiten, die meiner tradierten Rolle jetzt irgendwie zugeschrieben werden.
Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser 12. Episode von Mitten in Pankow. Was in allen Gesprächen dieser Episode deutlich wird, Sicherheit entsteht nicht nur durch Regeln oder Konzepte, sondern durch den Umgang miteinander, durch Rollenbilder, die wir hinterfragen, durch Verantwortung, die wir teilen. Das war Mitten in Pankow, eine Folge über Sicherheit, Awareness und darüber, wie wir gemeinsam durch die Nacht kommen. Mein Name ist Mia und ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim diese Podcast-Folge gestaltet und danke dir aufs Allerherzlichste fürs Zuhören.
Großstadtradio, Berlin Independent.